Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich,
der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina.
Hallo Dina.
Hallo Lena, wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich gut und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kriege irgendwie eine Erkältung. Also ich bin mal gespannt, ob sich da was umwandelt oder ob es irgendwie nur ein kurzer Anflug hoffentlich ist.
Katastrophenzeit gerade hier mit den ganzen Erkältungen, auch bei uns in der Firma. Ist wirklich schrecklich. Ne? Andauernd sind Leute krank. Ist wirklich auch so schwierig zu planen dann halt. Ne?
Ah ja, Horror. Also gerade auch, wenn man selber dann so ausfällt. Also ich habe auch heute überlegt, bleibst du einfach heute zu Hause, weil vielleicht kannst du es ja dann sozusagen noch abwenden. Aber ich habe halt nichts, außer dass sozusagen, wenn ich huste, hört sich's irgendwie komisch an. Ich habe dann natürlich mal einen Corona-Test gemacht und so, aber ist nicht. Und ich hatte dann auch irgendwie wichtige Termine und dachte so, ich bin fit, ich mache die jetzt mal. Ich bin mal gespannt, ob mir das heimgezahlt wird oder nicht, aber weiß ich nicht, so auf gut Glück zu Hause bleiben hat sich für mich auch nicht richtig angefühlt.
Kann ich verstehen.
Ja. Was gibt's bei dir die Woche? Was bewegt dich gerade?
Ach du, ja, also wie gesagt, wirklich dieses, derzeit ist schon ganz schön heftig, wie viel andauernd an Ausfällen ist, so personaltechnisch. Gar nicht so einfach, dann halt die Projekte pünktlich rauszubringen und so. Ja, genau, also bei mir war jetzt auch so eine Geschichte, da habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie manche Situationen doch als Arbeitnehmer versus Arbeitgeber doch ganz schön unterschiedlich sind. Ja, also ich hatte jetzt am Sonntag so eine Situation, wo ich relativ spät abends, also ich saß auf dem Sofa und habe einen Film geguckt, ja, und dann kriegte ich eben eine Nachricht von einem hier aus dem Team, der mir ja doch so ein bisschen, also so eine Nachricht geschrieben hat, da habe ich direkt Augenrummeln bekommen und dachte so, oh jemine, also was heißt das denn jetzt? Drama war so, ja, sehr groß geschrieben quasi und es wirkte alles schon so, als wäre jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gespräch jetzt mal müsste angesetzt werden. Und ich habe auch gesagt, du lass auf jeden Fall sofort drüber sprechen. Ich war aber am Montag verplant bei Kunden. Ich war überhaupt nicht im Büro und habe dann gesagt, lass direkt Dienstagmorgen dazu sprechen. Und dann, weißt du, ich ging dann irgendwie mit so ein bisschen schlechtem Gefühl ins Bett und habe den Montag dann mitverbracht und so. Und dann am Dienstag haben wir halt geredet. Und also es ist jetzt nicht, dass da nichts war, aber es war halt alles eigentlich gar nicht so schlimm und wir haben eine super gute Lösung dann gefunden und dann habe ich sie hinterher, also wirklich, ich habe hinterher so gedacht, hä, und dafür habe ich mir jetzt so Sorgen gemacht die ganze Zeit und ich weiß es nicht, weißt du, hätte ich jemandem aus dem Team so eine Nachricht geschrieben,
Hey du, ich bin im Moment nicht so zufrieden, lass mal Dienstag sprechen, Sonntagabend.
Also, ich glaube, das wäre echt ein Thema gewesen, ja. Oh, und ich will kein Mitleid haben, aber ich bin auch ein Mensch, ja. Und mache mir dann auch mal echt Sorgen, wenn ich bestimmte Nachrichten bekomme und wenn das dann zum Beispiel Sonntagabends passiert. Und das ist jetzt nicht, dass mir das erst ein einziges Mal passiert ist. Also ich weiß auch, dass ich schon echt krasse Telefonanrufe auch schon sonntags mal bekommen habe. Und ich weiß, jeder hat auch mal echt krasse Situationen, die bei einem so im Leben passieren. Und irgendwie, also ich freue mich auch, wenn ich dann so einen Vertrauensvorschuss mitunter bekomme und da eingeweiht werde in irgendwelche Situationen, wodurch dann vielleicht eine Arbeitsverhinderung irgendwie, die dann hinter sich zieht. Aber ich bin da halt wirklich mit Herzblut dabei bei diesem ganzen Thema und mich nehmen diese Sachen dann schon auch mit, ja. Und gerade wenn das Thema dann eigentlich gar nicht so heiß gegessen wird wie gekocht, ja.
Ja, einfach diese Unsicherheit, ne, dass du ja irgendwie nicht weißt. Es ist ja immer so, wenn so eine Bombe platzt, dann weißt du aber wenigstens, in welche Richtung es geht. Aber wenn du irgendwie weißt, die Bombe könnte platzen, könnte nicht platzen, welche Bombe ist es überhaupt?
Genau, ja.
Nur weil es gibt eine. Also ich finde auch tatsächlich, dass, also mir ist das auch schon ein paar Mal passiert und witzigerweise jetzt auch gerade sehr kürzlich erst. Bei mir war es, dass dann sonntagabends jemand nach einem Zwischenzeugnis gefragt hat oder nach einem Arbeitszeugnis, was ja auch immer erstmal so dieses, also warum braucht man halt ein Arbeitszeugnis? Also es muss ja eigentlich auch irgendwie bewusst sein, was das halt mit mir macht. Nämlich auch irgendwie so, hey, die Person will gehen. Jetzt haben wir ja auch noch, mir wurde das Samstagabend geschrieben, nach Ladenschluss, und wir haben ja auch noch montags zu. Das heißt, ich konnte auch erst Dienstag, ne? Und da war auch nicht das erste Mal, total. Also leider habe ich das auch immer wieder erlebt. Und mir ist da echt so ein bisschen der Kragen geplatzt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann auch echt so das Gespräch gesucht und habe gesagt, ey, du hast da meine Grenze überschritten. Du hast da einfach, finde ich, den Respekt vor mir und meine Grenze überschritten. Das ist nicht fair von dir, das sozusagen zu droppen. Und ich darf dann irgendwie 2 Tage, kann ich im Prinzip nicht mit dir reden und es nicht verstehen. Das finde ich nicht cool. Und da ist auch irgendwie, also das Spannende ist, ich habe das zum ersten Mal so ausgesprochen und habe auch irgendwie einfach mal gesagt, wie ich das finde, unabhängig davon, ob ich das jetzt sagen darf oder nicht. Ich habe es einfach gesagt und habe halt einfach mal irgendwie gesagt, so, ich finde, du hast da auch eine Verpflichtung mir gegenüber und ich mache das mit dir auch nicht. Und wie gesagt, du hast für mich einfach eine totale Grenze überschritten und damit irgendwie auch mein Vertrauen missbraucht, weil du hast zumindest mal billigend in Kauf genommen, dass ich mir wahrscheinlich diese Gedanken machen werde. Ja? Und spannenderweise, ich habe auch so richtig das Gespräch sehr einseitig geführt, muss ich zugeben. Das war eigentlich ein ziemlicher Monolog von mir. Und ich habe dann auch gesagt, ich will auf gar keine Rechtfertigung, weil meine Botschaft will ich jetzt einfach mal, dass sie ankommt und Punkt. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, weil ich habe immer so einen Respekt vor solchen Sachen. Ich denke immer, eine gute Freundin von mir hat mich mal gefragt, hast du eigentlich einen Betriebsrat? Und dann war ich so, nee, habe ich nicht. Und dann meinte sie so, naja, brauchst du ja auch nicht, bist ja dein eigener. Und ich glaube, so ist es wirklich manchmal, weil ich dann immer so in die Schuhe des anderen und dann denke ich dann erstmal so, ja, das hat er bestimmt nicht so gemeint und vielleicht braucht er das für keine Ahnung was und da hat er nicht drüber nachgedacht, was das mit mir macht und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist doch Bullshit. Und selbst wenn das so ist, ist es doch trotzdem okay, dass es das mit mir macht, was es gemacht hat. Und dann darf ich das doch auch irgendwie sagen. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt und es war für mich total erleichternd. Irgendwie hat mich das sehr befreit und für mich ist echt gerade so das Learning daraus, und dann hatte ich witzigerweise noch eine sehr ähnliche Situation dazu, dass ich wirklich gedacht habe, ich muss einfach öfter sagen, wenn ich mich nicht wohlfühle. Und auch im Zweifel mal sagen, ich fühle hier, weiß ich nicht, dass mein Vertrauen missbraucht wird, ich fühle mich hier in dieser Zusammenarbeit nicht wohl, auch wenn ich es vielleicht nicht 1000% pointen kann und irgendwelche Beweise für irgendwas habe. Fakt ist aber trotzdem, dass das real ist. Und weil irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass ich mit den Gesprächen so ein bisschen die Tür aufgemacht habe im Sinne von so, ich bin ganz ehrlich und sage, was es mit mir macht. Und diese zweite Person hat daraus total gemacht, dass die auch ganz ehrlich zu mir war. Und wir hatten jetzt ein richtig tolles Gespräch, wo ich das Gefühl habe, oh cool, wir konnten aus der Situation richtig auf eine neue Ebene gehen. Ne? Es war auch so eine totale Chance. Also deswegen ganz spannend, das war so mein Learning. Aber ich sehe es genau wie du. Ich finde, es kann natürlich mal sein und dass man dann auch irgendwie so nicht mehr rational denkt und irgendwie, weil irgendwas ganz Schlimmes ist oder wie auch immer. Aber ich finde, man sollte auch so ein bisschen mal durchatmen und irgendwie sagen, hey, habe ich jetzt einen Mehrwert davon, dass Ina das jetzt am Sonntagabend weiß oder wäre es nicht genauso okay gewesen, sie einfach Montagmorgen anzurufen oder sowas? Es ist so ein bisschen geben und nehmen, ne? Und da ist so ein bisschen die Frage, wo wird dann irgendwie auch die Grenze überschritten?
Ja, und weißt du, lass es halt, es ist ja auch dann gar nicht so, dass eine Person das andauernd macht, aber dadurch, dass halt mehrere Personen da in dem Team sind, also ganz ehrlich, ich habe in den letzten Wochen immer montagmorgens mindestens mal eine schlechte Nachricht zu bekommen. Also sowas in die Richtung von, du, mein Kind ist krank, du, ich bin krank, ich muss nochmal das machen. Jedes Mal. Und irgendwie denke ich so, was ist das auch für ein Start in die Woche, den ich da immer schon, und ich kriege halt so um 7 Uhr morgens dann, natürlich, die Leute wollen mir auch früh Bescheid geben. Also ich möchte auch, dass ich früh Bescheid bekomme, um dann umplanen zu können. Trotzdem, ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, dass ich eben, also dass das für mich dann auf einmal zu meinem Frühstück dazugehört, dass ich dann 3 Nachrichten drin habe, du, ich kann nicht, du, ich bin nicht da, sowas. Und wie gesagt, also ich bin einfach nur ein Mensch, ja, und mit mir macht das eben emotional auch Dinge.
Ja, ja, total. Und ich finde, da müssen wir auch irgendwie öfter drüber sprechen, weil da ist ja echt irgendwie so mal dieses Bild von Arbeitgeber, das ist ja in Deutschland sowieso eher, oder Unternehmer eher negativ gezeichnet, aber dass eben so das auch zu der Medaille dazugehört und dass es eben nicht nur Glamour und Glitzer und Yachtfahren ist, ja, also das ist ja im Zweifel sowieso nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, 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 du, ich warte noch darauf, dass meine Yacht mir endlich geliefert wird.
Ja, ich auch. Also ich meine, so eigentlich, ne? Also
ja.
Ja, nein, aber so, ne, das ist so, woher sollen die das denn auch wissen? Sie waren nie in unseren Schuhen. Also oftmals wir als Arbeitgeber waren irgendwann mal Arbeitnehmer. Und wenn es in der Ausbildung war oder im Schülerjob oder sowas. Ne? Also ich glaube, wir können es irgendwie halbwegs nachempfinden. Und ehrlicherweise auch durch die Nachrichten und alles, was so ist, haben wir immer so die Pflicht, uns in den Arbeitnehmer reinzuversetzen und dem irgendwie gerecht zu werden. Und eigentlich in einer Welt, wo es so miteinander geht, müsste man vielleicht eigentlich auch ein bisschen mehr sich wünschen dürfen, dass die Arbeitnehmenden sich auch eben ein Stück weit in uns reinversetzen, ne? Und eben auch mal drüber nachdenken, wie sozusagen die Balance da gut zu halten ist. Ja. Aber das wird eben auch zu wenig berichtet. Also, wann steht sowas schon mal in den Nachrichten?
Nachfolgeticker.
Ja, Dina, super spannend. Letzte Woche, aber trotzdem noch aktuell genug, finde ich, hat der Bundesfinanzhof ein ganz spannendes Urteil gesprochen. Nämlich hat er ja gesagt, dass Mitarbeitende durch Schenkung oder durch einen verbilligten Erwerb von Geschäftsanteilen jetzt UnternehmensnachfolgerInnen werden können, ohne darauf Einkommensteuer zahlen zu müssen. Also quasi, wenn ich Unternehmensanteile günstiger kriege, als ich sie eigentlich am freien Markt sozusagen kriegen würde, weil ich eben irgendwie Mitarbeiter bin oder vielleicht sogar zum Teil geschenkt bekomme, dann muss ich eben das nicht, den Teil nicht versteuern. Natürlich an Bedingungen verknüpft. Ja, also steht ganz klar drin, dass das dass primär der Sicherung der Nachfolge dienen muss, dieser Prozess. Und was das genau bedeutet, also welche Bedingungen da dran geknüpft sind oder ab wann man messen kann, dass das jetzt primär der Nachfolge dient, das weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so genau ausgearbeitet. Das war jetzt ja erstmal ein Urteil, wo eben jemand dagegen geklagt hat, dass er da eben steuerlich belangt wurde. Aber ich finde zumindest es toll, weil es mal so das richtige Signal ist. Also ich habe das so gelesen und dachte, oh ja, mehr davon.
Ja. Ja, ja. Also ich sehe das auch so. Ich finde das ganz super. Und ich vermute, dass das ähnliche Regeln sein werden wie auch bei einer familieninternen Nachfolge. Also da ist es ja auch so, dass 85% des Unternehmens können ja, also ich bin kein Steuerberater, sondern das ist nur aus Erfahrung, ja. 85% des Unternehmens können eben in der Familie weitergegeben werden, also geschenkt werden, ohne dass darauf Steuern anfallen.
Sogar 100%.
Naja, 100% halt sobald, wenn das in den Steuerfreibetrag dann reinpasst, die letzten.
Geht das kommt tatsächlich drauf ein, ob du, ja? es gibt so Zeiten und entweder verpflichtest du dich 5 Jahre lang diese Lohnsummenverschonung und diese Regeln oder du verpflichtest dich für 7 Jahre und noch für höhere Beträge. Und wenn du diese 7 Jahre und dann eben auch noch höhere Prozentsätze dich dafür entscheidest und das schaffst, dann ist tatsächlich sogar 100%
Da seht ihr es, ja. Und da ist es ja genau, wie du sagst, zum Beispiel mit den Lohnsummen, die musst du konstant halten, du musst weiterhin in Deutschland bleiben mit dem Unternehmen und.
Das ist gekauft.
Ja. Genau, und dann kriegst du es halt kriegst du diese Steuererleichterung und ich vermute, das wird was Ähnliches wahrscheinlich sein. Ne?
Kann total gut sein, aber auch, wie man jetzt den Mitarbeiter definiert, ne? Gibt es da vielleicht irgendwie, du musst so und so lange dabei sein, du musst schon eine Führungsperson sein, was auch immer, muss gewisses Wissen über die Firma haben, wie auch immer das messbar ist. Wie gesagt, es war ja jetzt nicht, dass da sozusagen Gesetz rausgekommen ist, sondern dass eben in einer Klage der Bundesfinanzhof das entschieden hat, dass das jetzt in dem Fall eben erlassen wird. Und ich vermute, da kommt jetzt noch was nach. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, total richtiges Zeichen zum richtigen Zeitpunkt und unbedingt mehr davon, finde ich.
Super.
Nachfolgetalk.
Wir freuen uns dieses Mal total, dich hier zu haben. Steffen Mendle, toll, dass du dabei bist. Steffen ist die zweite Generation im Familienunternehmen Pur Natur. Pur Natur ist Hersteller von Premium-Dielenboden. Und ja, ich freue mich sehr, Steffen, dass du da bist. Du hast eine tolle, spannende Story. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Dina. Es freut
hallo
mich
Steffen.
Ja, und hallo Lema. Es freut mich sehr, dass ich hier sprechen darf und ein bisschen über meine Geschichte erzählen.
Ja, vielleicht fangen wir einfach direkt mal an mit, erzähl doch gerne ein bisschen was über die Gründungsgeschichte von Pur Natur und wie das dann für dich dazu kam, dass du ins Unternehmen eingestiegen bist.
Mhm. Also Pur Natur ist gegründet worden 1988 von meinem Vater. Und zwar hat er seine Laufbahn war, er wollte ursprünglich Förster werden. Das hat dann aber zu seiner Zeit nicht geklappt. Er war schlicht und ergreifend zu schlecht in der Schule. Also
ist er Unternehmer nicht, geworden.
Ja, genau. Sein Abi war nicht so berauschend. Und dann hat es mit dem Forststudium nicht geklappt. Und dann hat er, weil er aber unbedingt was mit Bäume und Wald machen wollte, dann hat er eine Ausbildung gemacht. in einem Sägewerk hier bei uns in der Region, einem großen Sägewerk, und hat dort dann gelernt und danach sozusagen ein Studium der Holztechnik begonnen in Rosenheim. Dann hat er eine Weile lang in verschiedenen Sägewerken gearbeitet, unter anderem auch in einem Sägewerk in Afrika, also einem Furnierwerk. Das war in den 80er Jahren, damals war das Thema also mit Tropenhölzern etc. nicht wie heute, dass es jetzt irgendwie ja, schwierig war oder vielleicht sogar auch verpönt war, jetzt Tropenholz zu verwenden. War zu der Zeit nicht. War aber eine gute Schule für ihn. Ja, und dann ist er, als er zurück nach Deutschland gekommen ist, hat er seinen Lehrbetrieb saniert, weil es lief dort nicht so gut und war dann dort Geschäftsführer. Und aus diesem Sanierungsfall heraus hat er sich danach selbstständig gemacht und wollte das eigentlich, wie die Coaches das heute so machen, andere Sägewerke sanieren und helfen. Und hat sich im Prinzip zunächst als Unternehmensberater selber selbstständig gemacht. Und danach, also daraus ist dann eigentlich Pure Natur Holzprodukte entstanden. Er hat dann gemerkt, dass offensichtlich die Sägewerke relativ beratungsresistent sind. Also hat es irgendwie 2 Jahre gemacht, aber war nicht so von Mega-Erfolg gekrönt. Und ist dann aber, ist dann praktisch so sukzessive in den Handel mit Holz eingestiegen. Zunächst der Rundholzhandel und war dann lange aktiv tätig für große Fensterhersteller. Also man hat früher ja deutlich mehr Holzfenster produziert und verbaut, als das heutzutage der Fall ist. Also heute kommt, ja, ich würde mal sagen, in 7 oder 8 von 10 Fällen Kunststofffenster in ein Haus.
Wenn man kein Denkmalhaus hat, so wie wir, muss man ein Holzfenster machen. Sie sind aber auch einfach schön.
Ja, die sind schon toll.
Holzfenster absolut, cool. Also ich plädiere total für Holzfenster. Ich lebe in einem Mehrfamilienhaus, ich habe leider auch keine, aber man kann sich da auch nicht immer aussuchen. Ebenfalls zu der Zeit war das noch recht stark, das Thema Holzfenster. Das war dann so 80er bis 90er Jahre. Und hat dann dort den Einkauf für große Holzfensterhersteller gemacht und hat denen praktisch hochwertiges Holz beschafft. Und da ist er praktisch schon in dieser Rundholz-Holz-Aussuchen deutschlandweit. Damals gab es ja auch noch nicht wirklich Internet, da gab es gerade die ersten Mobiltelefone. Da musste man wissen, wo man hinfährt oder wen man anruft. Das heißt, aus der Zeit stammt im Prinzip sein echt gigantisches Netzwerk, immer Deutschland oder mittlerweile nicht europaweit. Weiß ganz genau, welcher Baum wo steht, wo wen er anrufen muss, wenn er halt diesen oder jeden Stamm braucht. Und so hat sich das dann entwickelt. Und der nächste Schritt war dann für ihn.
Ganz kurz, das ist ja, auch immer, finde ich, so spannend, ne? Weil man versteht halt immer erst, finde ich, so ein schönes Beispiel von, wenn man versteht, immer erst rückblickend, ne? Also man sieht jetzt irgendwie so, was dein Vater heute kann oder macht, ne? Aber wie sozusagen all diese Schritte vorher, das halt sozusagen, eigentlich denkt man jetzt so, ist perfekt orchestriert, ne? Aber ja, war es nicht.
Nicht,
ist irgendwie so eine, ist immer so eine schöne Geschichte, weil ich finde, ja, das passiert mir auch so häufig, dass dann irgendwie Leute sagen so, ach wow, du hast schon so viel geschafft und so weiter oder so viel gemacht. Dann sage ich immer so, ja, das mag so wirken, ne? Aber ihr seht jetzt natürlich auch gerade nur das Ergebnis und irgendwie, und jetzt sieht das irgendwie glamourös aus, weil ich irgendwie Unternehmerin bin oder so. Aber alles, was davor ja stattgefunden hat, auch bis ich in dem Thema zum Beispiel so selbstsicher war, wie ich es heute bin und so weiter, das sieht man ja halt oft nicht mehr, ne? Und deswegen finde ich es gerade total schön, dass du das so ausführlich erzählst.
Und ich finde das auch so, das hat was Inspirierendes. Also da, wo wir heute stehen, auch mit unseren Unternehmen, das heißt noch lange nicht, dass wir diese Produkte oder diese Produktkategorie überhaupt in 10 Jahren noch bedienen. Kann sein, dass wir was ganz anderes machen, weil wir einfach das Unternehmen weiterentwickeln. Und das finde ich auch irgendwie so cool, dass es irgendwie halt, ja, weitergeht.
Unternehmertum ist das, was über allem steht, ne? Und was dann sozusagen da hinten dran gepackt ist, welches Produkt, welche Dienstleistung, wie auch immer, ist total variabel, ne? Finde ich auch sehr schön.
Ja.
Also um das mal dann ein bisschen zusammenzufassen, im Prinzip war er dann zunächst im Bereich Fenster, Lamellen, Zulieferer. Und so hat sich das dann entwickelt, mehr und mehr Richtung Fußboden. Also Fenster waren dann irgendwann rückläufig, die Holzfenster. Und dann hat er sich von einem anderen Bereich gesucht und dann im Grunde genommen die Fußbodenindustrie rausgesucht. Und hatten am Anfang, also er war am Anfang auch alleine, hat das alles eher orchestriert, war ein großes Wissen war praktisch das Wissen um die Bäume. Und dann war das die ganzen 90er Jahre lang war Pur Natur dann ein Zulieferer für andere Bodenhersteller. Also andere auch große, namhafte. Immer allerdings im Premium-Segment, also nie in der Masse. Das hätten wir gar nicht leisten können von der Menge her. Und dann in den 2000er, also 90er und 2000er, war das eigentlich ein gutes Geschäft. Diese Zulieferstellung wurde dann aber auch zunehmend schwerer. Wir ziehen natürlich dann irgendwann auch die Daumenschrauben an. Das ist dann ähnlich wie in der Automobilindustrie auch. Also es wird nicht einfacher von Jahr zu Jahr. Und dann war dann die Entscheidung da rauszugehen, auch diese Zulieferstellung und sich weiterzuentwickeln hin, eigentlich selbst von einem Hersteller und dann auch eine eigene Marke aufzubauen und eigentlich mehr und mehr Richtung Endkunde zu gehen. Und dann auch mehr und mehr in Richtung eigene Fertigung. Und das war tatsächlich so dann meine Reise in den letzten 12 Jahren. Ich bin vor 13 Jahren eingestiegen, 2012. Und da waren wir 4, 5 Leute. Und heute sind wir 35.
Wow.
Und in der Zeit, ich denke so immer, da ist gar nichts passiert, weil ich schaue nur so viel nach vorne. Wir müssten noch das und das und das und das. Aber wenn man sich so bewusst zurückblickt, ist ja schon einiges passiert von im Prinzip keiner Maschine. Auch jetzt haben wir dann vollständige Produktionslinie stehen, die wirklich vom Baum bis zum fertigen Boden alles produziert. Und das war so dann mein Teil, wo ich eingestiegen bin, diese Marke aufzubauen, also einen Vertrieb aufzubauen und jetzt eigentlich die letzten Jahre auch gemeinsam mit meinem Bruder den Produktionsteil mehr und mehr auszubauen und nachzuziehen.
Ja, wäre wieder ein Bruderduo. Hatten wir, ja. Hatte ich jetzt auch schon mal. Spannend.
Leider nicht mehr. Also er steigt jetzt zu Mitte Februar wieder aus. Nach vier Jahren war er jetzt dabei. Es war eine gute Zeit. Aber ihn schlägt es tatsächlich mehr Richtung Holzbau. Also ein bisschen gröber,
würde ich sagen. Aber dann ist er auch nach dir gekommen. Oder habe ich das jetzt gerade richtig überrissen?
Genau.
Okay, ja. Also du bist quasi zuerst rein. War dann schon klar, dass du es irgendwie... Also habt ihr noch auf ihn gewartet? Gibt es schon eine klare Nachfolgeregelung? Ja, du machst es, ne?
Ja, also zunächst war tatsächlich eingedacht, dass wir es zu zweit machen. Also, ja, Bruderduo. Er hat dann, glaube ich, aber auch für sich gemerkt, dass so Unternehmertum... Er war nicht bereit, also um das mal ganz klar zu sagen, hat er auch selber gesagt, er war nicht bereit, den Preis zu zahlen dafür. Hm. Ja, den es braucht, um da auch wirklich so ein Unternehmen zu entwickeln, am Leben zu halten. Das kennt ihr ja beide auch. Also
ja, hoher persönlicher Einsatz, ne?
Ja.
Viel Zeit, viel Gedanken, viel Angst und Sorgen, was da alles dazugehört.
Genau.
Aber ich glaube, da könnt ihr euch auch als Brüder super glücklich schätzen, dass er das für sich auch so sagen kann und erkennen kann. Ne? Also es gibt ja auch immer wieder, das hört man ja auch nicht selten, irgendwelche Geschwisterpaare, wo es auch so ist, dass einer eigentlich nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, aber doch ganz gerne dabei sein will, vielleicht auch, weil es finanziell attraktiv ist, keine Ahnung. Und das ist natürlich ein krasser Nährboden für Stress, ne? Also ich glaube, da super, super toll von deinem Bruder, dass er das für sich so klar sieht und auch entscheiden kann.
Mhm. Ja. Wie war das bei dir eigentlich, als du eingestiegen bist? War das für dich immer klar? Du hast es ja mitbekommen als Kind, als dein Vater das so aufgebaut hat, sich immer weiterentwickelt hat. War damals schon für dich klar, du möchtest rein oder ist das erst später gekommen?
Und es gab eine Phase, da war mir das irgendwie relativ klar, weil wir hatten da auch schon recht früh drüber gesprochen. Und ich glaube, es war auch immer sein Wunsch, das hat er auch ganz klar ausgedrückt. Und ich habe als kleiner Junge oder als Halbstarker habe ich auch schon immer mitgeholfen, wenn es irgendwas gab, auf dem Rundrückplatz, mit dem Stapler irgendwie. Das war natürlich auch ein großes Kino, oder kleiner Junge da mit dem Holz rumzuhantieren, hat immer riesen Spaß gemacht. Dann kam aber so die Zeit Abi und Studium. Und im Studium war mir dann eigentlich nicht mehr so klar, ob ich das wirklich machen will. Mich hat es dann erstmal so richtig klischeehaft in so eine Unternehmensberatung, also BWL studiert und dann ja, in eine Unternehmensberatung verschlagen. War dann da 3 Jahre bei Accenture seinerzeit. Kurze Werbung für Accenture, das ist ein geiler Laden. Also ist mal...
Ja, ich freue mich.
Ich hab eine super Zeit dort gehabt, muss ich wirklich, also ohne Scheiß sagen. Und ja, habe auch heute noch einige Freunde aus der Zeit. Ja, erinnere mich gerne zurück. So, und dann kam eigentlich dann war 2008, 2009 Weltwirtschaftskrise und da habe ich dann, ich habe immer wieder mit meinem Vater telefoniert, mal so reingehört, wie geht es im Unternehmen, wie läuft, alles gut. Und da habe ich dann so gemerkt, ja, irgendwie so an seiner Stimme und dem, was er sagt, es läuft halt gar nicht gut. Und da habe ich mich dann irgendwie auch verpflichtet gefühlt. Es war irgendwie wie so ein innerer Ding, so, du musst da jetzt helfen. Und habe mir das dann überlegt. Ja, genau, habe mir das dann überlegt und habe gedacht, ja, also so diese Vorstellung, dass dein eigener Betrieb zu Hause irgendwie abkratzt. Das ist natürlich eine sehr hart negative Metapher, aber es war ein ganz sehr starkes Gefühl an der Zeit. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich komme mit meinen Skills rein, probiere zu helfen und schauen wir mal, was wir da rausmachen können.
Ja, so, mega. Auch, also du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen ein paar Sachen gesagt und du hattest mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du irgendwie im Vertrieb auch da eine ziemlich tolle Entwicklung mit dem Unternehmen hingelegt hast. Wie hast du das hinbekommen? Also ich finde das immer so toll, wenn dann jemand reinkommt und sagt, okay, und dann habe ich mir irgendwie, keine Ahnung, neue Ziele gesetzt, habe das Unternehmen weiterentwickeln wollen und auf einmal passiert da richtig was und das Unternehmen entwickelt sich ganz toll. Wie bist du da dran gegangen und wie, also hattest du dir da gewisse Ziele gesetzt? Wie hast du das umgesetzt?
Das ist eine super Frage. Also ich kam bei Accenture eigentlich direkt aus der Prozessanalyse und sehr stark aus der Analyse raus und habe im Prinzip dann hier erstmal im Schnelldurchlauf nichts anderes gemacht. Also ich habe mir alles angeguckt, wo sind so die Problembaustellen. Und da gab es ein paar davon. Was tatsächlich kein Problem war, waren die Produkte. Also Produkte und deren Qualität, das war alles top. Also da musste man sich irgendwie keine Sorgen machen. Das war auch so das Steckenpferd von meinem Dad. Aber ich habe dann halt gemerkt, so Marketing und Vertrieb, das ist halt de facto nicht existent. Und auch so Thema Liquidität, ja, war auch ein Riesenthema. Ich habe mir auch geguckt, ja, was habt ihr denn für Zahlungskonditionen mit euren Kunden und können wir da nicht was machen? Mir viele, viele Stellen angeguckt. Und hab mich dann tatsächlich erstmal auf die zwei für mich damals wichtigsten Marketing und Sales gestürzt und habe überhaupt erstmal einen Vertrieb aufgebaut. Weil ich glaube, das vielleicht kennst du das auch von deinem Vater, Dina, dass die aus so einer Generation kommen, also meine Eltern, da kamen einfach Aufträge irgendwie so immer rein. Ne? Also man musste, so hatte ich zumindest das Gefühl gehabt, die mussten nie aktiv Vertrieb machen.
Ja, also mein Vater ist ja ein ganz großer Vertriebler, also bei dem auf jeden Fall nicht. Der hat immer schon an vorderster Front da gekämpft. Aber ich kenne das aus ganz vielen anderen Maschinenbauunternehmen, dass das so ist. Ja, also wo man dann fragt, wer ist denn euer Vertrieb? Und dann sagt der Geschäftsführer irgendwie so ein bisschen so, hebt so ein bisschen die Hand, aber eigentlich ist das auch kein Vertriebler so. Ja, also,
ja genau.
Und dann frage ich, wie viele Angebote schreibt ihr im Monat? Ja, ein oder zwei. Dann denke ich so, was, das schreiben wir am Tag, ja?
Ja. Ja, und das ist natürlich, das war dann für mich so auch so augenöffnend. Das ist ja wie kein Vertrieb. Ja, es lief ja immer. Ja, das sind dann so die Aussagen, die dann da kommen. Und ja, war klar, wir brauchen halt einen richtigen Vertrieb, müssen raus mit den Produkten und gut präsentieren. Und ich glaube, das ist auch eine meiner großen Stärken, dass ich es schaffe, Dinge gut zu präsentieren, auch gut zu visualisieren. Das war auch eines der ersten Themen, die wir angegangen sind, uns dann auch nach außen hin wertiger zu präsentieren. Also wir hatten früher die Unternehmensfarben rot-gelb, also
Alarm, Alarm.
So ein bisschen McDonald's-Style, also eher so billig eigentlich, also das sind ja zwei Farben, die nicht gerade nach Premium schreien.
Ja, der Möbler in mir denkt sofort an Poco und Roller, wie sie alle heißen.
Ja, und das sind so Dinge, da wäre zum Beispiel mein Dad auch nie drauf gekommen, ne, dass es irgendwie eine Relevanz hatte. Da, ja, wir brauchen halt gute Produkte. Das ist schon richtig. Und das ist im Kern auch meiner Meinung nach vor mit das Wichtigste, aber es ist halt auch oder mittlerweile genauso wichtig, wie man sich nach außen präsentiert.
Wie war das denn für deinen Vater, dass du solche, also ich sag mal, so ein Firmenlogo ist ja durchaus auch vielleicht was, womit man sich identifiziert unter Umständen. ich weiß, hier im Möbelhandel ist es so, ne, also um ein Beispiel zu nennen, wir haben so ein, in unserem Verband so eine Marke erschaffen, die heißt Interliving und die soll eigentlich so arbeiten wie so Edeka. Ne? Es gibt ja auch irgendwie Edeka Aschoff, Edeka Kelm, wie sie halt alle so heißen. Aber haben halt alle diese Edeka-Klammer da vorne vor. Und da haben schon die ganzen Möbelhändler geschrien, ich mach doch nicht irgendwas vor mein Logo vor, ich bin doch der Möbel XY und da kann doch nicht irgendwas vor mein Logo kommen. Es ist, also lange Rede, kurzer Sinn, oft ja super emotionales Thema. Wie ist dein Vater mit den Veränderungen umgegangen?
Ja, also ich, das weiß ich tatsächlich noch richtig gut, weil ich damals ein Projekt aufgesetzt habe mit einem Kumpel, der Kommunikationsdesign studiert hat und die gerade ein Projekt im Bereich Corporate Design abschließen oder umsetzen mussten, noch zusammen mit einem Prof. Also eigentlich beste Voraussetzung. Und die waren auch schon recht weit im Studium und dann haben wir mit denen einen Deal abgeschlossen und sagt, okay, ihr arbeitet es aus, ihr kriegt dann von uns 6.000 Euro. Also aufgeteilt irgendwie auf drei Leute, also jeder 2.000 Euro. Aus heutiger Sicht echt absolutes Schnäppchen. Ja. Und dann mein Dad damals so, was, 6.000 Euro, bist du verrückt?
Du schmeißt das Geld ja wirklich aus den Vollen raus. Ja, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Die Marke haben wir doch schon, warum investierst du da nochmal rein?
Ja. Also 1.000 Euro, das muss ja, das muss auf jeden Fall reichen. Ich so, nein.
Geil.
Ja, und da ist dann unser jetziges Corporate ist daraus entstanden. Also mit dem Balken als Logo, was in vereinfachter Form eine Diele darstellen soll. Und eben die Primärfarben, sind ja eigentlich, eigentlich sind sie keine Farben, schwarz und weiß. Und die ganze Gestaltung, die jetzt heutzutage, oder die heute so sichtbar ist, wie sie ist.
Mhm. Cool. Ja, ich habe es hier gerade vor mir. Es sieht wirklich sehr schick aus und gar nicht nach McDonald's, kann ich sagen.
Ist gerade Logo. Ja, nee, wirklich sehr schön. Ja.
Die Assoziation will ich auch nicht mehr. Also.
Natürlich. Okay, und also dein Vater war so ein bisschen, sag ich mal, verwundert darüber, was du da so alles gemacht hast. Hat dich aber scheinbar machen lassen. Ihr habt ja Dinge umgesetzt. Er ist ja nach wie vor auch bei euch im Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Wie funktioniert denn derzeit irgendwie die Aufteilung bei euch? Also gibt es eine Aufteilung, etwas, um was er sich mehr kümmert? Was ist dein Part?
Ja, also ich habe viele Jahre dann Marketing Vertrieb was gemacht und mich dann darauf fokussiert und habe dann vor mittlerweile 5 Jahren die Procura übernommen, also eben um dann auch Stück für Stück so mit in die Geschäftsführung reinzukommen. Ich bin meinem Vater da an der Stelle auch wirklich mega dankbar, dass er mich so frei hat walten lassen. Ich glaube, das wäre nicht an dieser Stelle, wenn ich das hätte nicht machen dürfen. Da gab es trotzdem noch genug Reibereien und auch genug Punkte, an denen ich mit ihm angeeckt bin, also und auch immer noch heutzutage anecke. Aber ich glaube, dass dieses frei walten lassen, das war echt super. Und dafür bin ich mega dankbar. Heutzutage ist es so, also jetzt habe ich inzwischen die Geschäftsführung übernommen. Mein Vater macht nach wie vor den Bereich Einkauf von Rundholz und er steuert unser Sägewerk, also praktisch die direkte Verarbeitung dann vom Rundholz. Genau, das ist so sein Part, das ist also absolutes Steckenpferd und da ist er jetzt auch wirklich richtig gut aufgehoben. Er hatte immer, glaube ich, mit dem Marketingvertrieb, das fand er war cool und hat es auch bewundert und konnte sich dafür begeistern, aber das war nie so sein Ding, also sich jetzt da irgendwie mit zu beschäftigen, hat er auch gar keine Lust drauf gehabt. Und der Produktionsteil, den hat jetzt eben die letzten 4 Jahre mein Bruder gesteuert. Da hatte ich auch nicht so viel mit zu tun, muss ich sagen. Da komme ich jetzt aber in den letzten 2 Jahren auch immer mehr rein, weil ich da auch Lust drauf habe, mich da mit rein zu mal investigieren. Und auch Lust habe, da Dinge zu verbessern. Ja, genau. So haben wir es aufgeteilt. Also ich mache Geschäftsführung mit Schwerpunkt auch weiterhin Marketing, Vertrieb, aber so den Arm jetzt auch ausgestreckt Richtung Produktion, weil da natürlich die Wertschöpfung stattfindet. Und mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen hart ausgedrückt. So mein Dad, der liebt halt Bäume, aber es ist ihm fast egal, ob er jetzt damit einen Gewinn macht oder nicht, solange
der Baum schön ist.
Genau. Also das
ja.
Das war jetzt ein bisschen böse, aber also er denkt schon auch wirtschaftlich, aber so ist er. Er ist
dann sicherlich schneller bereit, Kompromisse aufzumachen, ne?
Er liebt Bäume und das ist Ja.
Das ist wirklich sein Thema, sein Herzthema. Ich verstehe das, ja. Und wie ist das? Also dein Bruder ist schon raus, ne? Hattest du gesagt? Das heißt, du...
Geht jetzt im April, ne?
Ah, geht im April, sorry. Okay.
Geht es raus, ja, genau.
Okay. Und dann machst du auch mehr in der Produktion noch. Also das ist jetzt dein Plan quasi.
Also ich werde mich die operative Steuerung machen. Da haben wir einen Nachfolger für aus den eigenen Reihen gefunden. Und der wird es dann eben operativ steuern. Ich stehe im Grunde genommen hinten dran und arbeite halt am System. Also schaue eben, wo haben wir Lücken, wo können wir vielleicht auch noch Produktivität verbessern. Wo macht es vielleicht Sinn, noch eine weitere Maschine abzuschaffen oder vielleicht macht es auch Sinn, eine Maschine auszutauschen gegen eine andere, die irgendwie für den Prozess besser geeignet ist. Also ich schaue mir eher so das große Ganze an. Und klar, ich helfe auch mal mit, um Gottes Willen, ich stehe auch mal Samstag oder Sonntag in der Fertigung, wenn das fertig werden muss. Also da bin ich mir für gar nichts schade. Aber ansonsten versuche ich wirklich da am System zu arbeiten und nicht zu sehr im System.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, es ist ja immer so diese Diskussion, so musst du als Unternehmer am System und im System. Und das ist ja auch immer wieder was, Dina, wo wir ja auch immer mal wieder drüber sprechen und irgendwie so ein Stück weit mit hadern im Sinne von, klar, müssen wir am Unternehmen arbeiten, aber ganz ohne im Unternehmen zu arbeiten, das sehe ich im KMU auch einfach irgendwie nicht. Mhm. Also es lebt ja auch so oft so stark von uns, ne? Und ich glaube, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, so diesen Mix zu haben, ne? Dass es irgendwie an einigen Stellen ist es eben am Unternehmen arbeiten, an den Prozessen, ja, an auch immer. Und in anderen Sachen, bei dir jetzt vielleicht Vertrieb, Marketing, ist es dann wirklich eher im Unternehmen arbeiten, ne?
Wie ist es bei dir, Dina, so? Aber du arbeitest auch noch ganz klassisch, ja, operativ
voll
mit, oder?
Also. Voll, ich mache auch Vertrieb. Also ich habe hier vorhin mit Kunden telefoniert. Absolut, ja. Und Personalsachen mache ich. Dann bin ich überall voll mit drin, ja. Und ich glaube, als ich eingestiegen bin, dachte ich so, mein Vater, der arbeitet viel zu viel im Unternehmen. Ja, also das, ja, muss ich auch ganz auf jeden Fall ändern. Ja, also ich muss viel mehr so High Level da drauf gucken. Und dann kommst du eben in der Realität an und erstmal siehst du, okay, wie Lena sagt, es ist doch einfach super viel abhängig auch von dieser Geschäftsführung. Und ich habe auch Kunden, die wollen die Chefbehandlung, die wollen dann mit mir reden. Ja? Und also da ist ein Servicefall wirklich, also jetzt nichts unglaublich Bahnbrechendes. Und ich kriege aber die E-Mail dann dafür und muss ich das erstmal wieder weiterleiten an irgendwie einen Kollegen, der den Service bei uns macht. Aber das ist halt, die wollen, dass ich da drauf gucke und dass ich halt dann die Leute antreibe, dass es jetzt schnell geht. Ja, also die wollen unbedingt, dass ich da dran bin.
Aber und das ist auch das Besondere dann eben zum Beispiel an dir im Vergleich zu dem großen anderen Laserhersteller.
Genau.
Wo man halt einfach den Chef dann nicht zugreifen kriegt. Ne? Also ich glaube auch, dass das eine, also auch im Möbelhandel, faktisch, die Kunden, das ist ein Grund, warum die Kunden sich entscheiden, bei uns zu kaufen und eben nicht beim großen Lutz oder Höffner.
Ja,
genau. Und dann wären wir ja auch blöd, wenn wir das nicht auch spielen würden. Das ist ja faktisch ein Wettbewerbsvorteil, den wir haben, ein USP, den wir haben.
Ja. Ja, oder auch mein Marketing. Ja, also wenn ich eben, ich habe ja viel Marketing, was über die Person, die da reitläuft. Und auch das ist natürlich, also es ist eben dieses Nahbare. Und auch nur dadurch, dass ich operativ im Unternehmen tätig bin, ist das ja auch authentisch. Also ansonsten, wie sollte ich denn dann irgendwelche Lasermuster oder sowas machen, wenn ich nicht wüsste, wie das funktioniert? Ja. Also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
Ich sehe das tatsächlich auch als Riesenmehrwert, wenn man operativ mitarbeitet. Weil man dann auch tatsächlich mit den Problemstellungen konfrontiert wird, die es gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, zwischen den Jahren habe ich 3 Tage in der Fertigung gearbeitet und da sind mir echt ein paar Dinge aufgefallen, wo ich danach dachte, wieso machen wir das eigentlich so? Das ist total bescheuert. Also weil es halt irgendwie schon, auch schon, obwohl wir jetzt kein alteingesessenes Unternehmen sind, aber da schleifen sich trotzdem Dinge ein, das ist auch normal. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, hey, ne, also es geht doch irgendwie anders, viel einfacher und schneller. Und dann haben wir das jetzt direkt im neuen Jahr auch umgesetzt. Und das ist, glaube ich, das ist der Mehrwert daraus, wenn man wirklich auch selber mitarbeitet, mal egal in welchem Bereich.
Und auch wieder rausgeht, ne? Also immer so diesen Meta-Ebene, also nicht zu tief rein, weil sonst gehörst du ja auch zu denen, die nicht mehr merken, warum es sozusagen, warum es für uns gemacht wird. Und dann halt immer wieder irgendwie so den Deep Dive, ne? Und ich weiß auch noch, als ich irgendwie angefangen habe, hier alles, so die ganzen Prozesse so ein bisschen umzukrempeln, hab ich so gedacht, ah ja, in einem Jahr bist du fertig damit, dann passt schon. Immer wieder genau vorne an. Also
ja, ist wirklich so.
Fängst du wieder vorne an. Ne, spannend ist, selbst wenn man sich das nicht aktiv vornimmt, also ich habe inzwischen das Gefühl, das ist wie so ein Naturgesetz, dass das sozusagen in dem Moment, wo du da aufhörst, kommt auch wieder irgendwas, was dich zwingt, dass du vorne wieder guckst. Also ist ein regulierendes System.
Geschenke in Arbeitskleidung.
Ja. Ja, und dann aber auch Sachen wie zum Beispiel Produktentwicklung. Also wenn du halt weißt, was die Kunden dir jedes Mal wieder im Verkaufsgespräch sagen, was ihnen wichtig ist, kannst du eben auch überlegen, wie könnte man das Produkt eigentlich verbessern. Also, und auch da brauchst du dieses direkte Feedback. Und wenn du halt weißt, keine Ahnung, das ist eine anfällige Komponente, dann weißt du auch, wie du da das Produkt nochmal verbessern kannst. Also finde ich schon wirklich wichtige Themen. Und ganz ehrlich, ja, die absoluten High-Level, ich arbeite nur am Unternehmen, gibt es natürlich auch. Und ich habe mir irgendwie immer vorgestellt, dass die einen viel entspannteren Job haben.
Ja.
Vielleicht haben die das auch, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist einerseits sicherlich manchmal ein bisschen anstrengend und fordert viel von einem, der Job, den wir machen, wo man eben dann auch aktiv mit drin ist. Und andererseits ist es halt trotzdem wieder dieses, es ist ein unglaublich erfüllender Job. Also du weißt, wofür du die Dinge machst. Du arbeitest nicht für einen Papierkorb, sondern du hast eine echte Aufgabe im Leben. Und ich glaube, viele Menschen unterschätzen es, was es bedeutet, eine Aufgabe zu haben.
Ja, und Dina, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch an manchen Stellen Freiheit, ne? Also im Sinne von, wenn du halt auch im Unternehmen arbeitest und irgendwie, ich meine, nichts weiß ich ja hier vielleicht zu 100%. Natürlich das letzte Detail weiß natürlich einen Verkäufer, einen Kundendienstmitarbeiter viel besser als ich, ja? Und das ist auch gut so. Aber es ist halt zumindest so, dass ich so viel Wissen habe, dass ich nicht abhängig davon bin, dass zum Beispiel, wenn morgen jemand geht, hier gar nichts läuft. Sondern dass jetzt könnte man sagen, oh Gott, Lena, das mutest du dir zu, dass du dein ganzes Unternehmen irgendwie zu, ich sag mal, irgendwas zwischen 70% und 90% in deinem Kopf hast. Ja, aber ganz ehrlich, das gibt mir eine krasse Freiheit. Also in meinem Gedanken, weil als das noch nicht so war, hatten wir das durchaus richtig Angst gemacht, dass ich einfach dachte und auch in Verhandlungen dann logischerweise mich echt in eine schlechte Position gebracht, weil ich halt einfach so eine Abhängigkeit verspürt habe. Und jetzt weiß ich halt, mein Wissen weist immer so weit aus, dass zumindest daran wir nicht kaputt gehen, dass ich irgendwie wen Neues einlernen kann, der sich dann wieder die letzten 20%, das ist auch teuer, das will ich damit nicht sagen, aber es ist halt nicht überlebensnotwendig. Und das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, zumindest wenn es mein eigenes Unternehmen ist. Ich meine, klar, wenn ich irgend so ein hochdotierter angestellter CEO bin, der sein Gehalt kriegt, ob das Unternehmen Gewinn macht oder nicht, ja, dann ist mir das vielleicht irgendwie wurscht. Aber wenn das mein eigenes Geld, mein eigenes Unternehmen und so weiter ist, dann ist es für mich auch eine unheimliche Freiheit, dieses bisschen zu haben und irgendwie in mir zu vereinen.
Ja.
Finde ich auch. Ja. Steffen, vielleicht nochmal so zum Abschluss unseres Gespräches. Gib uns doch gerne nochmal so ein paar Tipps, die du vielleicht jetzt hier bei der Nachfolge für dich erlebt hast. Also du hast jetzt 12 Jahre lang da richtig schon rangeklotzt. Du hast schon viele Sachen probiert auch. Was waren so Key-Faktoren, die du weitergeben könntest oder die du dir als Tipp geben könntest, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest?
Also ein ganz entscheidender Punkt, den habe ich heute Morgen mit einer Mitarbeiterin auch zufälligerweise diskutiert, also ein großes Learning von mir ist, ich habe in der Vergangenheit, wenn Dinge nicht so liefen, wie ich mir das vorgestellt habe, und da hatten wir einige davon in der Produktion, für die zu der Zeit mein Vater zum Beispiel eben auch verantwortlich war, habe ich das versucht mit Druck zu lösen. Also ich habe ihm einfach gesagt, so, hey, pass auf, krieg das hin. Ich habe keine Lust mehr auf diese Scheiße, auf gut Deutsch. Ja. Also ich will jetzt, dass es läuft. Und habe da einfach, wenn es nicht funktioniert hat, noch mehr Druck drauf gegeben. Und da würde ich heutzutage sagen, Druck ist eine gute Sache, bis zu einem gewissen Grad. Aber dann schlägt es eigentlich eher ins Kontraproduktive um. Und ich würde heutzutage, ich glaube, viel eher anbieten zu helfen. Und sagen, hey, pass auf, was brauchst du denn, damit wir dieses Ergebnis gemeinsam erzielen? Wie kann ich da meinen Beitrag dazu leisten? Also da viel offener darauf zugehen, auch wenn es jetzt eben vielleicht gar nicht mein Bereich ist, für den ich jetzt verantwortlich bin, aber da halt eben drauf zu schauen, wenn wir das aufschreiben, sagen, Hilfe anbieten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Was für mich natürlich jetzt im Familienunternehmen auch wir hatten unzählige Konflikte. Also bist du immer wieder aneinander gerasselt, weil man halt irgendwie unterschiedlicher Meinung war, wie man das jetzt anzugehen hat. Ich glaube, wichtig ist, da trotzdem, und das ist manchmal mega schwer, Familie und Beruf zu trennen, aber trotzdem auch meine Zeit miteinander verbringt, in der das Geschäft dann auch mal Geschäft sein kann. Ja, also ich bin da mit meinem Dad zum Beispiel gerne Skifahren gegangen. Und dann ging es halt beim Skifahren ums Skifahren. Ja, klar, haben wir vielleicht auch mal über das Geschäft gesprochen, aber primär war das dann an dem Tag oder an dem Wochenende einfach kein Thema. So, und der dritte Punkt ist, ich glaube, Familie ist richtig geil, weil man sich auch sehr stark drauf verlassen kann. Nichtsdestotrotz, und das habe ich gerade in den Anfangsjahren gemerkt, war es für mich wichtig, dass wir auch eine gewisse Durchmischung haben. Und dass der Familienanteil nicht zu groß ist, weil es ist durchaus auch sehr erfrischend und hilfreich, wenn man erfahrene Leute von außen hat.
Ja.
Da würde ich mir, glaube ich, nochmal heute zurückgehen könnte, an der einen oder anderen Stelle mehr von außen dazu holen. Also auch mehr erfahrene Leute dazu holen.
Ja, auch mehr Diversität, ne? Man ist ja natürlich in der Familie eben auch oftmals recht homogen.
Weiß ich nicht, würde jetzt bei uns gar nicht so sagen, aber man hängt halt in der gleichen Suppe drin. Also wenn es zum Beispiel mal nicht gut läuft, dann hängen halt drei Leute drin, wo es nicht gut läuft. Ja,
genau. Ganze Familie.
Zum Beispiel so die gleichen Werte oder sowas. Ne? Also das sind ja, es ist ja auch was total Schönes und gleichzeitig ist aber eben so der Impuls von außen, um das eben auch gewisse Dinge mal zu hinterfragen, die sich ändern und so weiter, sicherlich halt nicht verkehrt, ja.
Ja, schön, super wertvolle Tipps. Vielen Dank.
Schöne Tipps. Vielen Dank, Steffen, für deinen sowieso sehr, sehr offenen, deine sehr offene Erzählung und dass du hier bei uns im Podcast warst. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch an euch. Ich freue mich.
Danke dir.
Feierstunde.
Jetzt habe ich vorhin die ganze Zeit über Krankenfälle und Ausfall gesprochen und jetzt möchte ich gerne feiern, dass morgen eine Maschine fertig wird. Pünktlich, überpünktlich. Der Kunde hat jetzt gesagt, wir können sogar erst am Dienstag ausliefern. Heute ist Donnerstag. Morgen wird die Maschine ganz fertig sein mit Dokumentation und allem. Und also da möchte ich gerne feiern, dass obwohl wir mit Fehlzeiten zu kämpfen haben, trotzdem alles schön pünktlich fertig wird. Tolle Maschine. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und das ist irgendwie schon schön.
Auch, glaube ich, so sehr. Voll. Also ich glaube, muss ich auch gerade im Moment an diesen Storys hochhalten. Wir haben jetzt schon wieder eine Insolvenz zum Beispiel in der Industrie. Die wird jetzt vermutlich morgen in die Presse gehen. Das heißt, wir haben natürlich heute schon alle Kunden angerufen, die von diesem Hersteller eben Ware gekauft haben, damit die nicht morgen ganz verunsichert anrufen und sagen, was ist denn damit? Und das sind ja auch echt so Nachrichten. Das ist ein Hersteller, den gibt es seit 10.000 Jahren gefühlt. Ja, der ist echt eine feste Konstante. Das ist schon krass, was da passiert. Umso mehr muss man sich echt über die Dinge freuen, die funktionieren. Und gleichzeitig ist bei mir diese Woche so krass. Also Lilo wird am Montag 1. Wir nehmen jetzt gerade auf Donnerstag. Die Folge kommt am Dienstag. Also dann hatte sie ihren ersten Geburtstag. Und das ist natürlich irgendwie gerade echt ein großes Ding. Größer, als ich gedacht hätte. Und es lässt mich so krass in Erinnerung schwelgen. Also ich laufe hier echt im Moment so lang und denke, wow, jetzt habe ich dich hier auf dem Arm und du kuschelst dich an mich und sagst irgendwie Mama. Und vor einem Jahr um die Zeit war ich irgendwie 6 Tage, 7 Tage drüber über ET und habe mir einfach nichts sehnlicher gewünscht, als endlich zu wissen, wie du aussiehst, deine Augen zu sehen, keine Ahnung. Also so, und jetzt ist ja einfach ein Jahr, das ist so krass. Und ich feiere dann auch einfach, wie gut wir das hinbekommen haben. Also definitiv nicht ohne Stress, das nicht. Aber wir haben echt voll gut so unsere Lösung gefunden und ich habe das Gefühl, dass wir es auch echt gut 50-50 von der Aufteilung hinbekommen haben, sowohl von der Arbeit selbst als auch, was so diese mentale Geschichte angeht, immer besser. Also wir haben in dem Jahr auf jeden Fall auch als Eltern irgendwie super viel gelernt. Und wenn ich jetzt so drauf gucke, denke ich so, hey, ich bin echt irgendwie stolz auf den Weg, den wir das Jahr aufgegangen sind.
Ja, kann ich verstehen. Sehr gut, ich feiere euch und ich feiere Lilo.
Genau, am Montag ist Big Party. Ja, und jetzt wollen wir mal noch was mit euch teilen.
Innovation ist um uns herum. Ihr wisst ja, wir versuchen unsere Unternehmen immer innovativ aufzustellen und genauso wollen wir auch Hermann und ich immer innovativ und neu, frisch denken. Und da wollten wir einfach mal so hören, Habt ihr irgendwelche Themen, irgendwelche Ideen, was ihr gerne von Hermann und ich hättet, wo ihr gerne hin wolltet oder wollen würdet mit uns? Worüber könnten wir mal reden? Gibt es irgendeinen Schwenk, den wir als Podcast vielleicht nehmen könnten? Teilt gerne mal mit euch, mit uns eure Meinung.
Genau, wir haben nämlich gerade irgendwie bewegt uns das viel und wir überlegen, genau, wie wir es weiterentwickeln können, wie wir irgendwie vielleicht, ja, es wirklich auch noch sichtbarer kriegen, das ganze Thema Nachfolge, weil wir einfach glauben, es ist so, so, so wichtig. Also nehmt uns da gerne mit und an der Stelle vielleicht auch mal, nämlich auch gerade so eine schöne Situation bei Footsteps. Liebe Mareike Bukala, du warst ja auch schon hier, Shoutout an dich. Super gutes Feedback bekommen, einfach eine ehrliche Frage zu Footsteps, weil sie spannenderweise gefragt hat, so, hey Lena, ihr verkauft Tickets an Nachfolger und an Übergeber. Ich bin irgendwie genau dazwischen. Ich habe das jetzt schon seit 10 Jahren übernommen, aber gleichzeitig bin ich auch noch nicht in der Übergabe drin. Darf ich eigentlich auch kommen? Und welches Ticket ist eigentlich das Richtige für mich? Und ja, natürlich. Also ja, Familienunternehmer, willkommen. Wie geil, wenn wir auch von euch und euren Geschichten da lernen können im Netzwerk. Und genau darum geht es ja auch. Ja, das war so ein tolles Feedback. Was mich ein bisschen dazu inspiriert hat, zu sagen so, hey, gebt uns mal eure Gedanken, eure Fragen und eure was auch immer für den Podcast rein, damit wir damit arbeiten können.
Genau. Danke euch und bis in 2 Wochen.